Wie angekündigt, möchte ich heute, an diesem Sonntag und am nächsten, Stichwort Israel im Mittelpunkt stellen. Nächsten Sonntag auch im Zusammenhang mit dem Jubiläum, wo am 14. Mai gefeiert wird, 70 Jahre Staatengründung von Israel. Was hat Israel, was hat das Volk der Juden mit uns zu tun? Hat das etwas überhaupt zu tun mit uns? Das hat mich kürzlich ein junger Theologe gefragt. Das heisst, er hat es ein bisschen in Frage gestellt. Und das hat mich natürlich herausgefordert, schon dort mal. Eine gute Frage, auf die wir heute Morgen wollen, eine Antwort suchen miteinander. Es sind eigentlich zwei Bibelarbeiten, die wir diesen Sonntag und den nächsten Sonntag werden machen. In meiner Bibel lesen wir Textüberschrift. Römer Kapitel 11. Will Gott von seinem Volk nichts mehr wissen? Die Frage stellt der Paulus. Also hat Gott sein Volk aufgegeben? Am Ende des Zweiten Weltkriegs haben sich das viele gefragt, wo man vollends die Informationen bekommen hat über die Vernichtung der Juden während dem Zweiten Weltkrieg. Und in den zwei Jahrtausenden, die zurückliegen, wo Gott sein Volk buchstäblich in alle Wind zerstreut hat, hat man sich die Frage natürlich auch gestellt. Und ein wichtiger Teil der christlichen Kirche hat auch die Antwort darauf gegeben. Und zwar haben sie gesagt, das erwählte Volk Gottes ist nicht mehr Israel, sondern Kirche. Und natürlich haben die Juden auch die Möglichkeit, zum Glauben an Jesus Christus zu kommen und quasi wieder zum erwählten Volk zu gehören. Aber sie sind verworfen. Man kann also eine Überzeugung aus der Bibel herauslesen, aber es ist nicht da, wo der Paulus in Römer Kapitel 11 anspricht. Er fragt dort, will Gott von seinem Volk nichts mehr wissen? Davon kann keine Rede sein. Auch ich bin ja ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Wie könnte Gott sein Volk, das er sich einmal erwählt hat, einfach aufgeben? Die Antwort, die Paulus da gibt, sagt, nie wird Gott sein Volk aufgeben. Wer Propheten studiert, der ist erschüttert, was die Propheten angekündigt haben an Gericht. Aber wer genau in den Propheten liest, hat immer wieder zwischen den Gerichtsandrohungen Wort von der Verheißung für die Zukunft, für die Rückkehr, für die Auferstehung vom Volk Israel als Nation. Ich möchte nur eine Stelle herausgreifen, vielleicht habt ihr die noch nie gelesen. Obadiah Kapitel 1, Vers 16. Dort sagt Gott zum Volk, ihr Einwohner von Jerusalem, also das Volk von der Juden, musstet auf meinem heiligen Berg aus dem Becher meines Zorns trinken. Das haben sie wirklich müssen. Jerusalem ist zerstört worden. Genauso werden die anderen Völker daraus trinken. Und sie werden ihn bis zur Neige trinken, leeren müssen. Nach ihrem Untergang wird nichts mehr an sie erinnern. Aber auf dem Berg Zion findet man Rettung. Er wird wieder ein heiliger Ort sein, an dem ich, der Herr, wohne. Die Nachkommen von Jakob werden das Land neu in Besitz nehmen. Was ist mit Adolf Hitler und mit seinen Nachfolgern passiert? Und welche Entwicklung hat das ausgerottete Volk der Juden mit dem neuen Staat Israel genommen, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs? Will Gott von seinem Volk nichts mehr wissen? Davon kann keine Rede sein. Und dann schrieb der Paulus weiter, Herr, rief er, alle deine Propheten haben sie ermordet und deine Altäre haben sie niedergerissen. Im ganzen Land bin ich als einziger übrig geblieben, Elia. Und jetzt versuchen sie auch mich zu töten. Was antwortete Gott damals? Nein, du bist nicht der Einzige. Außer dir habe ich noch 7000 bewahrt, die mich lieben und ihre Knie nicht vor den Götzen Baal beugen. So war es damals. So ist es auch noch heute. In seiner Barmherzigkeit und Gnade hat Gott einen Teil des Volkes Israel gerettet. Wenn das aber aus Gnade geschah, dann hätte es nichts mit eigener Leistung zu tun. Sonst wäre es ja keine Gnade. Wer Bibel liest, immer wieder liest, ist erschüttert, wo Gott, was für Erfahrungen das Gott mit seinem Volk hat müssen machen. Immer wieder hat das Volk Israel sich von Gott abgewendet, obwohl sie x-fach gewarnt worden sind, macht's nicht, bleibt auf der Spur. Die sind weggegangen, wo absolut verabscheuungswürdig sie sind. Gott hat drum aus seinem Volk unvorstellbar leiden lassen, in Gericht von der vergangenen Jahrtausend. Aber er hat das Volk nie aufgegeben. Elia ist nur ein Beispiel und wir selber, mindestens die ältere Generation, sind Zeugen von der Auferstehung von Israel, von der Gründung vom Staat Israel und von Jerusalem. Aber eben die Frage soll uns heute beschäftigen, was hat denn Israel mit mir zu tun, mit meinem Glauben, mit meinem Christsein? Und der Paulus gibt darauf eine Antwort. Und zwar, was heißt das also für uns? Es heißt, Israel hat nicht erreicht, worum es sich mit aller Kraft bemühte. Das wurde nur einem kleinen, von Gott auserwählten Teil des Volkes geschenkt. Alle übrigen aber sind taub für Gottes Wort. Von ihnen sagt die Heilige Schrift, sie sind wie betäubt. Mit ihren Augen sehen sie nichts, mit ihren Ohren hören sie nichts und das bis auf den heutigen Tag. Auch König David sagt, ihr Gottesdienst soll zum Götzendienst werden, zu einer Falle, in der sie sich selbst fangen und der Strafe Gottes ausliefern. Lass ihre Augen blind werden, damit sie nichts mehr sehen können und beuge für immer ihre Rücken unter der Last des Gesetzes. Da ist die erste Frage, die der Paulus ausspricht. Der Titel lautet Leistung oder Geschenk. Also, hat Gott sich über ein Volk erbarmt aufgrund von ihrer Leistung oder aufgrund von seinem Geschenk? Was heißt das also? Es heißt, Israel hat nicht erreicht, worum es sich mit aller Kraft bemühte. Das wurde nur einem kleinen, von Gott auserwählten Teil des Volkes geschenkt. Alle übrigen aber sind taub für Gottes Wort. Die Religion im Alten Testament ist ein Glaube, der von der eigenen Leistung abhängig ist. Einfach zusammengefasst, wenn ich das Gesetz erfülle, dann bin ich gerecht vor Gott. Wenn nicht, dann bin ich verloren. Israel hat über Jahrtausende eins bewiesen, das schafft kein Mensch. Die einzige Antwort, die Gott darauf geben konnte, ist, ich schenke den Menschen das Heil. Und er schenkt es allen, die sich danach sehnen oder es auch im Glauben annehmen. Aber ein grosser Teil der Juden haben das nicht annehmen, nicht anerkannt. Aber ein Teil hat es anerkannt, auch der Paulus. Der Rest, der grosse Rest, hat sich am Gesetz weiter festklammert. Eine Religion von vielen Geboten und Gesetzen. Und heute noch haben die frommen Juden den Eindruck, sie seien ein besonderes Volk, ein besonders frommes Volk. Wir lesen am Anfang vom Johannesevangelium, aber er, Jesus, kam in sein Eigentum nach Israel, aber die Seinen, sein Volk, nahmen ihn nicht an. Wie es die anderen Propheten töten, umgebracht haben, so haben sie auch Jesus zum Schweigen gebracht durch Kreuzigung. Und die Antwort, die Gott auf das gibt, von ihnen sagt die Heilige Schrift, sie sind wie betäubt, mit ihren Augen sehen sie nichts, mit ihren Ohren hören sie nichts, bis auf den heutigen Tag. Die Religiosität der frommen Juden, ja, jetzt ist ein Bild draussen, schade, Die Religiosität der frommen Juden befremdet uns. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man die Haarzattel sieht und die Tücher und das ganze religiöse Gehabe, dann kann man das irgendwo nicht so recht nachvollziehen, vor allem nicht, wenn man Jesus Christus gefunden hat. Er, der ja auch ein Jude war. Und heute gibt es eine Organisation, die frommen Juden hilft, auszusteigen. Weil sie haben ähnliche Probleme, wie wenn ein Muslim zum Glauben an Jesus kommt. Ein frommer Jude, der zum Glauben an Jesus kommt und das bekennt, wird ausgestoßen von seiner Familie. Und er wird ausgestoßen aus einem religiösen Ghetto, wo er nachher fast nicht lebensfähig ist in der normalen Gesellschaft. Und es gibt eine Organisation, die den frommen Juden hilft, die aussteigen, sich überhaupt zurechtzufinden im Leben. Blindheit. Also hat Gott sein Volk doch verworfen, weil er nichts mehr wissen von einer Erwählung. Da wäre das Bild gewesen. Ja, gut. War es nun Gottes Absicht, dieses Volk fallen zu lassen, weil er sich endgültig von ihm abwenden wollte? Nie und nimmer. Aber durch den Ungehorsam des Volkes Israel wurde der Weg bereitet, um den übrigen Völkern die Heilsbotschaft zu bringen. Ihrem Beispiel soll Israel nun nacheifern. Bedenken wir aber, welchen Segen schon das Versagen Israels allen anderen Völkern brachte. Wie groß wird erst der Segen sein, wenn das ganze Israel für Christus gewonnen wird? Euch, die ihr keine Juden seid, möchte ich sagen, ich freue mich, dass Gott mich gerade zu euch geschickt hat, um euch das Evangelium zu verkünden. Vielleicht wird dadurch auch bei einigen aus meinem Volk der Glaube geweckt, sodass sie doch noch gerichtet werden, denn kam es schon zur Versöhnung der Völker mit Gott, als er sich von Israel abwandte. Wie herrlich muss es werden, wenn Gott sich seinem Volk wieder zuwendet? Dann werden die Toten zum Leben auferstehen. Mit dem ersten Brot, das Gott zum Opfer gebracht hat, ist nämlich die ganze Erde gesegnet und sind die Wurzel eines Baumes gut, dann sind es auch die Zweige. Nochmal, uns beschäftigt heute die Frage, was hat denn Israel, Gottes Erwählung mit seinem Volk, mit uns zu tun? Eine ganz entscheidende Frage ist, wo der Paulus eine Antwort darauf gibt, ist, es ist die Weichenstellung für uns, da die Nationen, für die Heidenchristen. Wir lesen ja, war es nun Gottes Absicht, dieses Volk fallen zu lassen, weil er sich endgültig von ihm abwenden wollte? Nie und nimmer. Aber durch den Ungehorsam des Volkes Israel wurde der Weg bereitet, um den übrigen Völkern die Heilsbotschaft zu bringen. Ihrem Beispiel soll Israel nun nacheifern. Schon beim Abraham, wo er berufen worden ist, hat Gott zum Abraham gesagt, ich will dich segnen und durch dich sollen alle Völker von der ganzen Erde gesegnet werden. Und Jesus hat gesagt, dass alle, auch Nicht-Juden, die an ihn glauben, gerettet werden sollen. Und der Paulus hat seinem Mitarbeiter Timotheus geschrieben, Gott will, dass alle, nicht nur die Juden, zur Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Und darum ist der Paulus als ehemaliger Pharisäer, als ehemaliger Lehrer vom Gesetz unterwegs mit dem Evangelium. Gott hat durch das Leben der Jünger, von Jesus, hat er die Weichen neu gestellt für die Mission. Jetzt sind nicht nur die Juden im Blickfeld, wie es anfänglich war, sondern die ganze Welt. Und Jesus hat ja dann den Auftrag gegeben, seine Jünger, und hat gesagt, ihr werdet Kraft bekommen. Konkret, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, auf der ganzen Welt. Und der Paulus sagt weiter, euch, die ihr keine Juden seid, möchte ich sagen, ich freue mich, dass Gott mich gerade zu euch geschickt hat, um euch das Evangelium zu verkünden. Vielleicht wird dadurch auch bei einigen aus meinem Volk der Glaube geweckt, sodass sie doch noch gerettet werden. Der Paulus möchte, dass sein Volk, die Juden, die das Evangelium nicht angenommen haben, eifersüchtig werden. Wie sollen sie eifersüchtig werden? Sie sollen sehen, was der Glaube an Jesus bei uns macht. Wie der Glaube an Jesus uns erlöst und verändert. Er hofft, der Paulus sagt, er hofft, dass auch sein Volk gerettet wird. Und er träumt von einer Zukunft, wo das auch wird geschehen. Er sagt ja, denn kam es schon zur Versöhnung der Völker mit Gott, als er sich von Israel abwandte, wie herrlich muss es werden, wenn Gott sich seinem Volk wieder zuwendet. Dann werden Tote zum Leben auferstehen. Spricht da der Paulus noch eine grosse Erweckung an, am Ende der Zeit, wenn Gott sich seinem Volk wieder zuwenden wird. Jesus redet davon, dass im Himmel ein Lobpreis ausbricht, wenn ein Sünder umkehrt. Was wird erst passieren, wenn in Israel die Erweckung wird ausbrechen, in dem erwählten Volk von Gott? Und das passiert da und dort schon. Wir erleben in dem Jahrhundert, wo noch nie so viele Juden zum Glauben an Jeschua gekommen sind, messianische Gemeinde. Es ist ein Aufbruch, ein gewaltiger Aufbruch. Und der Paulus sagt im Vers 19, denn kam es schon zur Versöhnung der Völker mit Gott, als er sich von Israel abwandte, wie herrlich muss es werden, wenn Gott sich seinem Volk wieder zuwendet. Dann werden Tote zum Leben auferstehen. Und im Folgenden greift Paulus ein Bild auf, das im Alten Testament oft verwendet worden ist im Blick auf sein Volk. Und zwar der Olivenbaum, der Ölbaum. Und zu dem Thema schreibt er, was das für eine Bedeutung hat. Einige Zweige dieses Baumes, ich spreche von Gottes auserwähltem Volk, sind herausgebrochen worden. Das ist passiert. Auch im letzten Jahrhundert, bei dieser grausamen Vernichtung. An ihrer Stelle wurdet ihr als Zweige eines wilden Ölbaums aufgepfropft, sodass ihr von den Wurzeln und Säften des edlen Ölbaums lebt. Bildet euch deshalb nicht ein, besser als die herausgebrochenen Zweige zu sein. Denn nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Freilich könnte jemand einwenden, man hat die Zweige doch herausgebrochen, damit ich dort Platz habe. Das ist richtig. Sie wurden herausgebrochen, weil sie nicht glaubten. Und ihr seid an ihrer Stelle, weil ihr glaubt. Deshalb seid nicht hochmütig. Passt auf, dass es euch nicht genauso ergeht. Denn Gott hat die Zweige des edlen Ölbaums nicht verschont, wird er euch erst recht nicht schonen. Merken die entdeckt, wird es ziemlich heiß. Auch für uns. Die Überschrift könnte heißen: Nimm dir ein Beispiel an Israel. Da sind Zweige rausgebrochen worden vom erwählten Ölbaum. Und da ist ja immer wieder angedroht worden, das Gericht. Die Jeremia hat zum Beispiel dem Volk droht mit dem Wort: Rafft euren Kram zusammen, ihr Bewohner des belagerten Stadt. Denn so spricht Jahwe, passt auf, diesmal werde ich die Bewohner des Landes wegschleudern. Und das ist nicht nur einmal passiert. Jerusalem ist x-fach zerstört worden. Viele schreckliche Gerichtsworte haben sich bis ins 20. Jahrhundert auf grauenvolle Art und Weise erfüllt. Da sind fast alle Zweige vom Ölbaum abgeschnitten, weggeworfen worden. Und gleichzeitig ist im ersten Jahrhundert eine Missionsbewegung entstanden, nachdem der Gründer, Jesus, am Kreuz gestorben ist. Das Evangelium hat den Siegeszug angetreten durch die ganze Welt. Und wir sind auch ein Volk von dem Siegeszug. Darum haben wir uns hier heute Morgen getroffen. Auf der ganzen Welt sind Menschen in die Nachfolge von Jesus gerufen worden. Wir gehören dazu. Und dabei ist etwas Wunderbares passiert. Wir sind eingepfropft worden in den erwählten Ölbaum. Der uralte, erwählte Ölbaum lebt. Wir gehören dazu. Und der Paulus sagt jetzt mit Leidenschaft, passet auf. Einige Zweige dieses Baumes, ich spreche von Gottes auserwähltem Volk, sind herausgebrochen worden. An ihrer Stelle wurdet ihr als Zweige eines wilden Ölbaums aufgepfropft, sodass ihr von den Wurzeln und Säften des edlen Ölbaumes lebt. Bildet euch aber deshalb nicht ein, besser als die herausgebrochenen Zweige zu sein. Denn nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Gott ist immer noch der gleiche Gott von Israel, der Heilige von Israel. Er hat sich nicht verändert. Seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Treue ist gross, auch gegenüber seinem erwählten Volk. Und dann schreibt er weiter, freilich könnte jemand einwenden, man hat die Zweige doch herausgebrochen, damit ich dort Platz habe. Das ist richtig. Sie wurden herausgebrochen, weil sie nicht glaubten. Ihr seid an ihrer Stelle, weil ihr glaubt. Seid deshalb nicht hochmütig. Passt auf, dass es euch nicht genauso ergeht. Denn hat Gott die Zweige des edlen Ölbaums nicht verschont, wird er euch erst recht nicht verschonen. Ihr kennt alle das Bild vom Weinstock und von der Rebe, wo Jesus gebraucht hat. Und genau in dem Bild, wo auch die unglaubliche Verbindung mit Jesus und seinem Vater zum Ausdruck bringt, warnt uns Jesus. Johannes 15, Kapitel 2. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück, reinigt sie, damit sie noch mehr Frucht bringt. Vers 6, wenn jemand nicht mit mir verbunden bleibt, wird er weggeworfen und verdorrt, wie eine nutzlose Rebe. Solche Rebe sammelt man nur noch auf, um sie zu verbrennen. Paulus betont also mit dem Bild vom Ölbaum zweierlei. Zweierlei sollt ihr daran erkennen. Gottes Güte und seine Strenge. Gottes Strenge seht ihr an denen, die von ihm abgefallen sind. Was alles am Volk Israel passiert ist, weil sie nicht auf ihn gelassen haben. Seine Güte aber erfahrt ihr, solange ihr glaubt. Sonst werdet ihr auch wie jene Zweige herausgebrochen. Umgekehrt werden alle aus dem Volk Israel wieder eingepfropft, die nicht länger im Unglauben bleiben. Gott hat die Macht dazu. Immerhin hat er euch als Zweige eines wilden Ölbaums, dem guten Ölbaum, aufgepfropft, was sonst niemand tun würde. Wie viel mehr wird Gott bereit sein, die herausgebrochenen Zweige wieder auf den Ölbaum zu pfropfen, auf den sie ursprünglich gehörten? Wenn man diese Worte so ein bisschen setzen lässt, dann spürt man, dass Nachfolge von Jesus kein Spaziergang ist. Es ist eine Entscheidung. Ich will zu Jesus gehören. Ich will ihm folgen. Ich vertraue ihm mein Leben an, weil er der Einzige ist, wo mich zum Ziel bringen kann. Ich nehme Jesus Christus als meinen Erlöser an, weil ich nur durch ihn heil werden kann, nur durch ihn wirklich Vergebung bekomme und zur wahren Bestimmung von meinem Leben finde. Zukunft mit Jesus ist gleichzeitig auch Zukunft mit seinem erwählten Volk, Israel. Im Augenblick sind wir in Gottes Augen, sind jetzt Nationen am Zug. Gemeint von Jesus Christus auf der ganzen Welt. Aber unsere Generation hat das Wiedererwachen, die Auferstehung vom verheißenen Land Israel miterlebt. Gottes Volk ist wieder dort, wo es eigentlich ursprünglich hingehört. Und wo am Ende dieser Zeit, und das ist das Thema nächsten Sonntag, auch Jerusalem zum Zentrum werden wird. Von der ganzen Welt. Es geht um den Ölbaum von Gott. Wir gehören dazu durch unsere Glaubensbeziehung zu Jesus Christus. Und der Paulus schließt dann die Worte im Römerbrief mit einem wichtigen Wort. Damit ihr nicht überheblich werdet, liebe Brüder, möchte ich euch anvertrauen, was mir Gott offenbart hat. Selten, dass der Paulus etwas so angekündigt hat. Was mir Gott offenbart hat. Ein Teil des jüdischen Volkes ist zwar blind für die Botschaft von Jesus Christus, aber das wird nur so lange dauern, bis alle Heiden, die Gott dafür ausersehen hat, den Weg zu Christus gefunden haben. Bis die Vollzahl eingegangen ist. Danach wird ganz Israel gerettet. So wie es bei den Propheten heißt, aus Jerusalem wird der Retter kommen. Er wird Israel von seiner Gottlosigkeit bekehren. Und das ist der Bund, den ich mit ihnen schließe. Ich werde sie von ihren Sünden befreien. Indem sie das Evangelium ablehnen, sind viele Juden zu Feinden Gottes geworden. Aber gerade dadurch wurde für euch der Weg zu Christus frei. Doch Gott hält seine Zusagen. Und weil er ihre Vorväter erwählt hat, bleiben sie sein geliebtes Volk. Wenn ich den Paulus an dieser Stelle richtig verstand, dann wartet noch eine ganz grosse Erweckung auf uns. Und wer die Offenbarung liest und ein bisschen kennt, könnte den Zusammenhang sehen zu der grossen Trübsal, zu dieser schweren Gerichtszeit, die über die Welt wird hineinbrechen. Darüber zu reden, würde jetzt den Rahmen sprengen von heute Morgen. Wichtig sind die Worte. Gott fordert weder seine Gaben zurück, noch widerruft er seine Zusagen. Früher habt ihr als Heiden nicht gehorcht, aber weil die Juden Christus ablehnten, hat Gott euch seine Barmherzigkeit erfahren lassen. Jetzt wollen die Juden nicht glauben, dass Gott jedem Menschen in Christus barmherzig ist, obwohl sie es doch an euch sehen, aber auch sie sollen jetzt Gottes Barmherzigkeit erfahren. Denn Gott hat alle Menschen, Juden wie Heiden, ihrem Unglauben überlassen, weil er allen seine Barmherzigkeit schenken will. Ganz Israel wird gerettet. Damit ihr nicht überheblich werdet, liebe Brüder, möchte ich euch anvertrauen, was mir Gott offenbart hat. Ein Teil des jüdischen Volkes ist zwar blind für die Botschaft von Jesus Christus, aber das wird nur so lange dauern, bis alle Heiden, die Gott dafür ausersehen hat, den Weg zu Christus gefunden haben. Danach wird Israel gerettet. Der Countdown läuft, wir stehen mittendrin. Was für ein Vorrecht. Gott hat uns die Augen geöffnet für Jesus. Gott hat uns eingepfropft in den Ölbaum. Wir sind ein Teil geworden von der Geschichte vom auserwählten Volk Gottes. Und er wird die Geschichte vom auserwählten Volk Gottes mit Israel zu Ende schreiben. Und das Kapitel, wo man noch lange darüber reden könnte, da schließt Paulus ab mit dem Wort: Wie groß ist doch Gott? Wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und seine Pläne. Wer könnte jemals Gottes Absichten erkennen? Wer könnte ihm raten? Wer hätte Gott jemals etwas gegeben, was er nicht vorher von ihm bekommen hätte? Alles, aber auch wirklich alles, ist von ihm, dem Schöpfer, ausgegangen, besteht durch ihn. Und er wird alles vollenden. Ihm gehört Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Ich möchte beten. Herr, die Tatsache, dass Israel als Land wieder geboren worden ist 1948, dass dies Volk zurückkehrt ist ins verheißene Land und dass man miterlebt, wie immer mehr Menschen von deinem Volk den Messias erkennen, dich, Jesus, erkennen. Herr, dass wieder abbrochene Zweig wieder eingefügt werden in den Ölbaum, wo wir schon einen Teil davon sein dürfen. Herr, dass wir in dieser Zeit stehen dürfen, dass wir das miterleben dürfen. Das Ende von dieser Zeit oder der Anfang vom Ende von dieser Zeit, die Erfüllung von deinen Prophezeiungen, dass wir da mittendrin dürfen stehen, mit deinem Volk verbunden. Das ist ein besonderes Vorrecht, eine besondere Gnade. Danke, dass wir das auch dürfen mitfeiern mit dem Jubiläum, das Israel auch in diesem Jahr wieder begeht. Danke, Herr, dass du uns die Augen geöffnet hast. Und wie es in dem Text heisst, alles, wirklich alles ist von ihm, dem Schöpfer, ausgegangen, besteht durch ihn. Er wird alles vollenden. Ihm gehört Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen.